So, ich habe die große Ehre, eine Ego-Busterin namens Verena für Jetzt TV befragen zu können. Auf dem Kongress Erwachen und Erleuchtung hast du hier einen Vortrag gehalten. Beziehungsweise es war ein Nichtsatzsang oder eher ein Workshop, was total experimentell ist und die Teilnehmer konnten bei dir direkt was erleben. Und zwar, wie man etwas los wird, was man gar nicht hat. Das ist so ähnlich. Deswegen auch der Name Ghostbuster. Magst du zu dem, oder Ego-Buster, magst du da zu dem Namen schon mal was sagen?
Ja, also der Name, so kam ich eben darauf. Es gab ja diesen Film Ghostbuster. Und ja, das sind ja nun Geisterjäger. Und so wie es ja auch so in der Zen-Tradition und so weiter heißt, ist ja immer das torlose Tor. Und damit ist im Prinzip gemeint, dass man nicht sein Selbst kaputt macht, sondern, also auch wenn es einem unterwegs so vorkommen kann, sondern dass man durch diese ganze Kaputtmacherei irgendwann feststellt, dass es das nie gegeben hat. Also es gibt kein Ego in dem Sinne, in Form von einem stabilen, manifesten Ding. Und das gilt es zu durchschauen, weil es ist eine Illusion. Und so fiel mir das ein, dass eigentlich meine Berufsbezeichnung könnte man eben Ego-Buster nennen. Also jemand, der eben anderen Leuten dabei hilft, so wie ein Geisterjäger, komme ich und helfe dann dabei, eben den Geist zu vertreiben oder zu den Leuten klarzumachen, dass das, wogegen sie kämpfen, eigentlich nur ein Geist ist.
Ja, denn manch einer leidet unter der Vorstellung, ein Ego zu haben oder ein Ego zu sein und möchte das gerne loswerden. Ne? Und du hast das wirklich in diesem Workshop so eingangs so schön gesagt, wie frustrierend das ist, wenn scheinbar jenseits des torlosen Tors schon ein paar angekommene, arrivierte Menschen sind, die sagen, ja, wieso, gar kein Problem. Und man selber steht aber wirklich noch davor und spürt noch ein Tor oder spürt noch eine Scheibe zwischen sich und der Welt. Ne?
Das ist genau das. Also ich habe auch auf meiner Website viele Blogartikel, wo ich auch immer wieder gerne mal über spirituelle Arroganz oder auch, ich nenne es auch manchmal schwere Non-Dualitis, lästere oder schimpfe, weil ich eben der Ansicht bin, also da hoch auf diesen Berg zu klettern, auf dem Gipfel des Absoluten und dann da zu campieren und dann von dort schöne Postkarten zu schreiben mit vorne drauf Sonnenuntergängen, die es ja gar nicht gibt und immer allen zu erzählen, es gibt nichts zu tun und es gibt auch gar niemanden und so weiter. Ja, das ist das Endresultat, da kommt aber nach meinem Dafürhalten kaum jemand hin, wenn er ständig nur diese Postkarten bekommt. Also, weil von unten sieht der Berg halt einfach ganz anders aus.
Postkarten aus der Unendlichkeit und man selber steht wie ein Ochs vorm Berg.
Genau, man selber denkt, aber mich gibt es doch. Also ich bin sozusagen ich versuche nicht das Endergebnis zu beschreiben, weil es das auch sowieso, es ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, das hört man ja auch immer wieder. Ich versuche eher quasi Prozesse anzustoßen und auch ein Prozessbegleiter zu sein. Und dazu muss ich wissen, wo steht der Mensch, der jetzt hier gerade ein Problem wahrnimmt, wo ist der? Da hilft es überhaupt nichts, da irgendwas wegzuerklären oder wegzudiskutieren, weil dann ist man auch ganz schnell bei Glaube. Und aus meiner Sicht ist Glaube per Definition nicht wahr. Aber sonst würde es nicht zwei Worte dafür geben. Also, Glaube und Wahrheit ist nicht dasselbe. Und mit Glaube, da ist man dann eben auch ganz schnell bei Religion. Und so wie ich das sehe, ich bin jetzt kein Religionswissenschaftler, aber wenn ich mir das so angucke, so manche Bibeläußerungen oder eben Buddhismus, Hinduismus, wie auch immer, der Kern von all diesen Religionen ist immer der gleiche. Da hat jemand eine Erfahrung gemacht und ist erwacht und dann kommen dann hinterher Leute und dann wird das meistens dann irgendwann ziemlich verbogen und verbeult, weil es dann eben doch darum geht, die die Erfahrung von jemand anders, die spirituelle Erfahrung von jemand anders zu kapern, um zum Beispiel Menschen zu kontrollieren oder Macht auszuüben. Und das geht über Glaube. Das geht nicht, wenn jemand selbst eine spirituelle Erwachenserfahrung gemacht hat. Dem kann man danach nicht mehr viel erzählen. Das geht nur mit quasi Menschen, die noch ihre Ego-Brille aufhaben. Die lassen sich klein halten, klein kriegen. Und es ist natürlich quasi von der Ego-Weltsicht her gesehen, dann ist ja eigentlich Erwachen was total Gefährliches. Und insofern ist es ganz clever, sozusagen von dieser Illusion, ne? Im Hinduismus wird das ja auch Maya genannt, also von Maya, das ist total clever eingefädelt, dann jedes Erwachen sofort zu kapern, einen Kult draus zu machen und das wieder dafür zu benutzen, um die Illusion noch mehr aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Gefahr, die in diesem ganzen Guru-Anhänger Hierarchien immer mitschwingt. Also, dass dann eben nicht mehr selber geguckt wird, was stimmt das denn für mich, was der da oben erzählt, sondern dann wird nur noch blind gefolgt und geglaubt und da kann aus meiner Sicht nicht mehr viel passieren.
Und jetzt kommst du mit so einer Grassroots-Bewegung und sagst, okay, wir probieren jetzt mal was aus. Ja. Das Erste, was wir bei dir ausprobieren durften in dem Workshop, ist mal zu gucken, was ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Hier ja. Hattest du ein sehr probates Mittel, um ja. das auszuprobieren.
Ja, ja. Das haben wir eben Haargummis genommen, ne, und die so schnippen lassen. Und der Unterschied, also ne, da hatten wir erstmal zwei Testdurchläufe, um das klar zu machen. Also der Schmerz ist einfach nur das reine wertfreie Empfinden von dem Gummi wieder da gegen das Handgelenk schnippt. Und da war ja dann auch die Aufgabe für euch, wenn du das gleich einem Alien beschreiben müsstest oder irgendeinem anderen Wesen, was noch nie Schmerz oder diesen Schmerz erfahren hat, wie würdest du das beschreiben? Und dann ist man in so einer eher neutralen Forscherhaltung beobachtend. Das ist erstmal nur so für sich genommen Schmerz. Leid ist dann, wenn man die innere Drama Queen anschaltet oder die sich anschaltet. So ist es ja dann meistens aus Formtor stehender Sicht. Da ist die Drama Queen, ist ja da. So, und wenn die dann anfängt rumzujammern, dann nenne ich jetzt nochmal, ich habe keinen Bock und warum hat diese blöde Kuh so eine blöde Übung gemacht? Und das ist Leid. Ja? Also Schmerz ist unausweichlich, Leid ist aber optional.
Das ist eine gute Nachricht.
Ja,
das ist eine gute Nachricht. Was das auch gemacht hat, ist eben nicht nur den Unterschied immer zum Schmecken zu bekommen, sondern es war schon ein Stück Luft zwischen dem Erleben des oder dem Erzählen des Leides und dem Beobachten. Also dieses neutrale Beobachten. Und beschreib mal einfach ganz neutral, was hast du jetzt empfunden, ne? Ohne ja, ich und so.
Ja,
furchtbar genau. Alles. Und
das ist ja erstmal eine achtsame Haltung.
Ja, eine achtsame Haltung. Da war Atem dann zwischen und eine Entspannung. Man muss auch ein bisschen entspannt sein, um da in Ruhe mal leben zu können.
Ja, also man braucht da auch so eine Offenheit. Ne?
Genau.
Das eine ist eben das reine Schmerzbeobachten. Das ist auch eine Hinwendung dazu. Ne? Das ist doch tatsächlich eigentlich so die Essenz von aller Achtsamkeitsarbeit. Es gibt da ja auch Trainings und so weiter. Und das ist eigentlich die Essenz, dass man das nicht, wie es manchmal gerne missverstanden wird, so weit von sich weghält, dass man dissoziiert, ne? Sondern und auch nicht so da drinne ist, dass man damit identisch ist und quasi völlig in diesem Schmerz auch gefangen ist. Das ist dann eher das mit dem Leid, sondern dass man es eben auf eine Armlänge Abstand ist irgendwie. So eine sinnvolle Entfernung, da kann man sich Sachen angucken, man sieht sie auch noch gut, ja, weil also auch wenn was so nah an einem dran ist, dann sieht man auch nichts mehr, das ist zu nah, also auch ohne Altersweitsicht, die langsam bei mir kommt, aber also so sieht man nichts und wenn es zu weit weg ist, sieht man auch nichts mehr, da könnte man dann auch auf die Idee kommen, es wäre ja gar nicht da, Deswegen so eine Armlänge Abstand ist für die meisten Issues und auch für die meisten Leute quasi noch vor dem Tor erstmal eine gute Sache.
Dann hatten wir ja noch eine zweite Anschauübung. Die hattest du von dem Douglas Harding mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier so zeigen können. Es wäre dann nochmal der Workshop neu. Ne? Mhm. Aber du hast uns in dem Workshop wirklich gezeigt, dass wir nach draußen schauen und nach draußen zeigen und wirklich alles draußen mit dem Blick oder mit dem Zeigefinger bezeichnen können. Form und Farbe war das alles. Form und Farbe, Form und Farbe. Das Einzige, was eben nicht sichtbar war und weder Form noch Farbe hat, ist in dem Moment sichtbar geworden, wo auf unser...
Ja, wenn man sich darauf, also wenn man quasi, was ja nicht geht in dem Sinne, ja, also da hatte ja dann auch jemand ganz klug und kritisch auch gesagt, ich sehe jetzt hier nur die Spitze von meinem Zeigefinger. Und das war natürlich ein Hinweis darauf, dass das ja eigentlich gar nicht umzubringen geht. Aber man kriegt einen Geschmack davon, eine Ahnung, ja, wenn man eben die ganze Zeit... Also das ist ja auch das Ding, wir sind so viel im Außen orientiert und wir bleiben dort. Ja? Und was man aber machen kann, ist eben Ping-Pong spielen. Also man kann von der Sache das auch immer wieder noch zurückwerfen lassen, die Aufmerksamkeit oder wie auch immer man das nennt. Dann kommt man immer wieder auf nichts, auf das Nichts, was schaut. Ja? Da ist eine ganz konkrete Hand und da ist aber nichts. Ja? Und unser Problem ist meistens, wir bleiben im Außen hängen, verhaftet und arbeiten uns daran ab. Und dann werden auch die Sachen sticky und fest. Ja? Und dann hört das auf zu fließen. Auch wenn sich das jetzt furchtbar esoterisch anhört für meine Verhältnisse, aber... Dass es immer hin und her geht. Ja? So, das kann man, also da muss man auch nicht muss man nicht in einem Kloster leben dafür oder so, da muss man auch nicht 5 Stunden am Tag sich den Arsch auf ein Meditationskissen platt drücken. Das kann man permanent machen.
Also das, was da so interessant dran ist, ist eben der Unterschied Form und Farbe überall, nur nicht da, wo es herkommt. So, ne? Und das ist nicht zu benennen. Und dann hatte ja auch wohl jemand gefragt, ja, was ist das denn? Und dann hast du gesagt, das weiß ich halt nicht. Das weiß man eben nicht.
Ja? Ganz genau. Und das ist das große Mysterium. Ja? Also auch dieses, wie kann nichts gleich alles sein? Und wieso gibt es, also das ist eigentlich die einzig wirklich relevante philosophische Frage, ist, wieso gibt es überhaupt irgendetwas? Also das ist eigentlich das große Mysterium und da kommt man aus meiner Sicht aber auch wach hin, wach her, nicht dahinter. Also wenn man ehrlich ist, also ich habe da natürlich so auch meine private Theorie dazu, ich bin der Ansicht da, das ist alles Selbstzweck. Ja? Das ist quasi wie riesengroße Hundewelpe, die einfach Bock auf Spielen hatte und jetzt hier den ganzen Kladderadatsch irgendwie mal so kreiert hat. Das ist meine Sicht. Also mit der Entertainment-Hypothese kann ich mir zumindest auch alles erklären, vom schlimmsten Schlimmen bis zum schönsten Schönen. Das ist natürlich eine unmenschliche Perspektive.
Also, unmenschlich ist damit jetzt nicht schlimm, so nicht abwertend gemeint, sondern
es ist eine nicht-menschliche Perspektive. Also wo ich, das ist halt auch der Punkt, was ich immer sage, das Erwachen ist jenseits von Gut und Böse. Ja? Es ist natürlich durchaus möglich, dass nach Erwachen man weniger Lust und Grund hat, dem anderen vor den Koffer zu kommen. Das ist durchaus möglich. Ja? Nur wenn man von seinem ganzen Body-Mindset, aber ich nenne es ja gerne Puppy oder Action-Spielfigur oder so, wenn das eine ganz andere Rolle bekommen hat oder eine ganz andere Rolle inne hat bisher, dann ist überhaupt nicht gesagt, dass bloß weil jetzt jemand erwacht, der dann davor ablässt. lässt. Das hatte ich ja, glaube ich, auch im Workshop oder hinterher noch gesagt.
Hinterher,
das ist ein gutes, schlechtes Beispiel ist Charles Manson. Charles Manson, der gibt es von dem YouTube-Schnipsel, wo er gefragt wird, wer er eigentlich ist. Und die Antwort spricht aus meiner Sicht Bände. Der hat das kapiert. Das kapiert, dass das ja alles ein großes Spiel ist. Nur spielt er halt den Bad Boy.
Mhm.
Also, ja, und das müsste er auch nicht. Also, das ist halt eben genau das Ding. Das ist was völlig Amoralisches, was das alles übersteigt. Was einem dann auch ein Stück weit eben zu, ja, also das klingt dann auch so furchtbar elitär, aber ich, so meine ich das gar nicht. Es ist durch das Erwachen passiert auch ein Stück weit ein Selbstausschluss von der eigenen Spezies. Und man wird auf eine Art zu anderen, was auch immer. Ja, also der, so, den ich als meinen Lehrer bezeichnen würde, Jed McKenna, der spricht da immer von Vampir. Also der sagt quasi, wenn man erwacht ist, dann ist man auf eine Art ein Vampir.
Wie meint er das denn?
Er meint das so, dass man dann quasi keine, es gibt keinen echten Grund mehr, mit Menschen sich umzutun. Für manche ist das sogar danach richtig, richtig schlimm. Die wollen das dann auch überhaupt nicht mehr. Also ist er selber auch ein gutes Beispiel dafür. Also, es existiert kein Bild von ihm im Internet, man kann ihn nicht treffen. Er gibt keinen Satsang, er hat keinen Ashram und so weiter. Es ist unheimlich privat, dieser Mensch. Kaum jemand hat ihn je gesehen, so ungefähr, oder besprochen. Das ist das eine. Und das andere ist, das habe ich auch in einem Blogartikel von mir mit als einen ersten Satz stehen, it takes a vampire to recognize another vampire.
Das geht ja.
Man kann, und dann muss man sogar auch noch Bock darauf haben, erkannt zu werden. Also es könnte zum Beispiel sogar sein, dass jetzt diese Netflix-People wie Donald Trump, dass der erwacht ist, aber einfach überhaupt keine Lust darauf hat, das irgendjemandem zu sagen. Das wäre denkbar. Ich sage nicht, dass es so ist, aber
womit wir natürlich dann Probleme bekommen, sind unsere Wertungen darauf. Was wir denn davon wohl halten? Ne? Das ist natürlich eine andere Sache. Aber wir hatten ja in einem zweiten Schritt bei dieser Zeigeübung, alles ist im Außen und letztlich ist es in mir als Quelle der Wahrnehmung auch keinen Rand gefunden, also keine echte Trennung zwischen dem. Das ist alles in uns drin und es ist ja dann von daher auch, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel dann doch auch ein böser Vampir bin oder mich asozial verhalte, im Grunde wende ich mich ja gegen mich selbst, aber auch kein Problem dann scheinbar.
Es ist dann auch kein Problem, genau.
Ist schade, oder ich meine, wenn dann noch Wertung ist, dann würde man sagen, ja, schade,
ja,
irgendwie.
Ja, also ich bin durchaus auch so in meinem Dings her, auch, ich finde das auch schöner, wenn Leute friedlich sind, aber es gibt eben aus dieser erwachten Sicht kein echtes Problem damit. Also jedenfalls nicht vom absoluten Standpunkt aus betrachtet, gibt es überhaupt gar kein Problem und hat es auch nie eins gegeben. Das ist völliger Wissen. Ja. Innerhalb des Traums gibt es jede Menge Probleme. Die sind ja teilweise sogar essentieller Bestandteil von dem Ganzen hier. Und da kann man sich ja gerne auch drum kümmern. Es ist immer eine Sache von Identifikation und wie ernst man wird. Also wenn jetzt hier, ja, also ich habe jetzt hier ein weibliches Menschenkostüm und so weiter und ich bin auch dementsprechend sozialisiert als Frau und so weiter. Wenn jetzt mir ein totaler Sexist begegnet, spielt mir auch der Kamm und kriegt ja auch eine Ansage von mir. Das ist aber was anderes als noch vor ein paar Jahren. Also ich mache das, weil das halt anscheinend steht so in meinem Skript, das ist die Rolle von dem Pöppi hier und ich stehe da auch dahinter, aber am Ende des Tages, ich würde dafür niemanden töten. Also unterm Strich betrachtet oder von ganz oben betrachtet ist das alles völlig Rille und der Sexist hat halt das in seinem Skript stehen und das ist seine Rolle.
Wo könnte denn der viel benutzte Begriff der Liebe da Platz finden? Und was wäre dann das?
Ja, Liebe ist eben aus meiner Sicht, Liebe gibt es ja ganz viele verschiedene Formen davon, aber worüber, also im Zusammenhang mit Erwachen, würde ich eben von bedingungsloser Liebe sprechen. Und bedingungslose Liebe ist aus meinem Empfinden im Prinzip fast synonym zu radikaler Akzeptanz. Und radikale Akzeptanz meint eigentlich so viel wie, dass alles, was da ist, ist schon autorisiert worden. Und alles, was da ist, ist innerhalb von Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein. Und in dem Sinne ist jegliches Ereignis, jegliches Geschehen innerhalb von Bewusstsein ist sozusagen ja dann das Kind des Bewusstseins. Ja? Und alles, was da ist, darf anscheinend auch da sein. Ja? Und das ist natürlich manchmal, weil ich bin ja auch ein Mensch, ja? Natürlich gibt es da Sachen, wo mir das leichter fällt, dann auch dazu Ja zu sagen und antworten. Okay, also von mir aus auch das, ja, natürlich, es wird auch wahrscheinlich nicht aufhören, es wird auch immer weitergehen, aber auf eine Art ist es wirklich dieses, das kann man auch mit bestimmten Meditationstechniken auch sich den mal annehmen, einfach das merken, das ist wie eine warme Decke, ganz leicht, ganz subtil ist da dieser Raum, der keiner ist, in dem das alles stattfindet. Und dadurch, dass es alles stattfindet, ist es auch schon akzeptiert und wertgeschätzt und da und geliebt. Und in dem Sinne quasi wie eine ganz große, also wie das absolute Idealbild einer Mutter, die hat all ihre Kinder lieb, auch die ganz hässlichen, auch die richtigen Arschlöcher, die Verhaltensgestörten. Und die hat hier die Psychopathen, er hat die alle lieb. Ja. Auch wenn sie natürlich mit dem Psychopathen mehr Arbeit hat und mehr schimpfen muss und mehr aufpassen muss auf die als auf die Einser-Schüler. Aber trotzdem hat sie die alle gleich lieb. So, das ist das, was da diese Liebe ist.
Bedingungslos, ne?
Bedingungslos.
Muss nicht in einer bestimmten Art sein.
Und auch an mich selbst, also mich selbst in dem Moment, muss auch keine Bedingung geknüpft sein. Ich kann auch jemanden für ein komplettes Arschloch halten und ihn trotzdem lieben. Denn lieben ist nicht mögen. Das ist was anderes. Ja? Natürlich mag ich manches mehr als andere, mag manche Menschen mehr als andere und trinke lieber meinen Kaffee mit Milch und viel Zucker als schwarz. Ja? Aber deswegen kann ich trotzdem alles lieben.
Ja, das ist echt eine große Weite da, wo alles schon aufblühen darf. Ne? Und auch wieder sowas fast nicht Menschliches. So Menschen haben halt, nein, das darf nicht sein. Und alles, aber das nicht.
Ja,
genau. Und diese umfassende Liebe, die sagt, doch, das auch.
Das auch. Ja. Das auch, und wenn es mir das Herz zerbricht und wenn ich kotzen muss und heule und es furchtbar finde. Auch wenn ich hasse. Ja, ich als Püppi ist trotzdem, da ist ja das Püppi auch mit drin. Auch das Püppi darf Fehler machen und Schreikrämpfe haben und nicht weiter wissen und abpassen und Meinungen haben und auch mal vergessen, dass es ja gar nicht das Püppi ist. Das darf alles sein.
Genau, dieser Ausdruck darf sein. Ne?
Das darf alles sein.
Ja. Und ich meine, du hast jetzt auch wirklich so einen ganz frische Wortwahl, um die Sachen mal zu benennen. Das ist jetzt echt alles andere als heilig. Ne? Und dann manche einer aus der alten Schule oder aus alter Tradition denkt, das darf so nicht sein.
Ja,
aber eben das darf genauso sein. Und das findet auch Ohren, die das gut hören können. Ne? Dass das für unsere Zeit neu gesprochen und neu gegriffen wird.
Ja.
Denn das ist was sehr Schönes, dieses Scheinen problemlos zu werden und dann kann man eine Postkarte schreiben. Was steht denn auf deiner Postkarte drauf, wenn du auf dem Berg stehst? Ich weiß gar nicht, ob du dann auf dem Berg stehen würdest, aber was steht da auf der Postkarte?
größer, als ich jetzt gerade. Ich habe vor ein paar Jahren.
Macht euch keine Sorgen, es ist alles gut. Vielleicht.
Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine frohe Botschaft. Kann man wirklich mal so bezeichnen. Und wenn ich da noch nicht so das Vertrauen drin habe, dass alles gut ist, ne, dann welche experimentellen Möglichkeiten stehen mir dann noch zur Verfügung? Ich meine, Arbeitsfeld ist jeder Tag. Ich schlage die Augen auf. Und dann kann es schon losgehen mit dem Experimentieren.
Genau.
Ne?
Ja, ganz genau. Also wenn man, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also ich höre da so ein bisschen auch dieses Wie weiter. Mhm. Ne? Also es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man so, also eine Möglichkeit ist natürlich, sich zum Beispiel mich als Scout zu engagieren und dann mit dem Konkreten anzukommen, würde ich auch immer sagen, bring mir bitte deinen Müll raus, ich muss deinen Müll sehen, den aktuellen am besten, und dann können wir gucken, was where's the beef. So, das ist eine Möglichkeit. Aber ganz allgemein, es ist immer eine gute Möglichkeit, also entweder, wenn gerade nichts passiert im Empfinden, dann kann es sein, dass man gerade ein Plateau erreicht hat. Dann waren vielleicht ein paar Wochen, wo es echt schwer war und geruckelt und gerappelt hat und ganz viel war und eng und war und man hat ganz viel, sich ganz viel konfrontiert. Und dann ist auf einmal so, hey, das dann einfach nur mal genießen. Diese Plateaus haben einen Sinn. Ne? Also wenn man in so einem Prozess, weil es gibt ja auch unterschiedliche Wege dahin und so, wenn man in so einer Art Prozess ist und dann ist auf so einem Plateau, ey, mach ein paar Fotos, genieß die Aussicht, nimm es als Auszeit, die nächste Hürde kommt bestimmt. Ja? Weil sonst wäre es kein Plateau, sonst wäre es fertig. Ja? Also die kommt dann bestimmt. Also einfach Vertrauen darauf, dass der Prozess schon einem zeigt. Wenn es einem nicht schnell genug geht und man irgendwie die Sorge hat, ich glaube, irgendwie habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, dann kann man tatsächlich auch so eine Art, ja, man kann es fast beten nennen oder wünschen. Ich sage jetzt nicht Bestellung ans Universum, weil das ist eine andere Kiste. Aber sozusagen eine Bereitschaft signalisieren und sagen, so, ich wäre dann jetzt wieder so weit, kannst das nächste servieren. Ja, so, können jetzt hier, jetzt sind wir bei Gang Nummer 3, jetzt kann auch mal bitte gerne Gang 4 kommen, ich bin bereit, bring it on. Einfach das mal so. Irgendwo so äußern, ja, so signalisieren. Das ist eins. Und eine andere Möglichkeit besteht natürlich auch immer darin, finde dein größtes Fragezeichen. Ja, finde zum Beispiel, es geht ja auch bei sowas viel darum, Glaubenssätze aufzulösen und so. Ja? Also, und da könnte man zum Beispiel, so habe ich auch eine Zeit lang gemacht, gezielt das suchen, was ich am allerliebsten, mein allergehegtesten Glauben, den ich am allermeisten hätschel, und weil die anderen, die Glaubenssätze, die man selber scheiße findet, die sind meistens gar nicht das Problem, die kriegt man ziemlich leicht.
Die glaube ich ja eh nicht.
So, man kann auch schon Sachen glauben, da kommt auch Leiden oft her, ne? Wenn einem Eltern sowas eingeimpft haben, also du bist nichts wert, da kann man sehr drunter leiden, auch wenn man weiß, es stimmt nicht, aber irgendwie, man glaubt sich nicht, dass es stimmt, also Verstrickung, ne? Das kann man sehr drunter leiden. Aber wenn man mit sowas schon ein Weilchen irgendwie durch ist oder ne, da ist gerade nichts zu finden in dem Sektor, dann such mal nach dem, was hier am allerwichtigsten und heiligsten ist und nimm das auseinander. Ja. Das ist meistens eine Bank, vor allen Dingen, wenn man so was ganz Wichtiges und Großes sucht, dann kann einem das viel, viel Mühe sparen. Ne? Weil es ist ja klar, wenn ich schaffe, ein ganzes Stockwerk auf einmal in die Luft zu jagen, dann ist das schneller passiert, als wenn ich einzeln erstmal die Türklinken abschraube und die Türen aushänge und dann kommen die Scharniere dran. Es ist natürlich viel einfacher, da eine Bombe reinzustellen und dann auf einen Schlag wegzunehmen. Das ist also auch eine gute Sache, zu gucken. Also im Prinzip Falsifikation betreiben. Ja? Also, so habe ich das auch gemacht. Also Jared McKenna gelesen und auch sofort ein paar Sachen bei mir angetriggert worden. Das heißt hier alles das Bewusstsein, was soll diese Scheiße? Hier gibt es so, hier ist so ein Stuhl und so. Ich wollte den widerlegen. Und um den zu widerlegen, ging es natürlich darum, raus, ist ja klar, also um zu, die These zu widerlegen, dass alles Bewusstsein ist, muss ich etwas finden, was nicht Bewusstsein ist. Anders ausgedrückt, ich muss etwas finden, was sich außerhalb von Bewusstsein befindet. Und das geht nicht. Also, wer es schafft, kann ich auch Belohnung drauf aufsetzen. Kann ich auch eine Fantasiezahl nehmen, 1 Million Euro, wer es schafft, irgendwas zu finden, was außerhalb von Bewusstsein ist, der möge es mal zeigen. Ich bin gespannt. Ja, und das verhindert auch, dass man einfach nur was glaubt. Wenn ich versuche, etwas zu widerlegen und es mir nicht gelingt, dann kann ich viel sicherer sein, dass es stimmt, als wenn ich einfach nur ganz tolle Feste glaube.
Oder eben auch jemandem was nachsprechen. Ne? Das ist ja echt eine schöne Falle, weil man wird nicht zur eigenen Erfahrung.
Das ist dann einfach nur nachgeplappert. Das ist allerdings auch was, das merkt man auch, dafür muss man nicht unbedingt erwacht sein. Das merkt man, ob jemand was einfach nur nachklappert oder nicht. Also behaupte ich mal. Sonst würde es ja überhaupt niemandem, der auf der Suche ist, gelingen, jemals an einen halbwegs gescheiten Lehrer zu kommen. Dann wird ja quasi jeder Fake super damit durchkommen. Nicht, dass es nicht auch Fakes gäbe, die super damit durchkommen.
Ja, ich habe halt aus meiner eigenen Erfahrung auch so eine Phase gehabt, wo ich gut was nachgeplappert habe und gedacht habe, es wäre meins. Ne? Und es ist aufgeflogen, sagen wir mal so.
Aber das ist doch total wertvoll.
Ja, es ist auch wertvoll.
Es ist so super. Es gibt nichts Wertvolleres als ehrliche Art, auf sich selbst zu gucken und damit auch authentisch zu sein. Ohne das, was will man denn da überhaupt machen?
Also in diesem großen Spiel ist auch Fehlerfreundlichkeit vorhanden. Ja? Also wir dürfen alle möglichen Fehler auch machen und in die Irre gehen. Und dann, weil es im Gegensatz zu meiner Kamera, wo ich jetzt gerade merke, der Akku wird langsam leer, ist es aber im großen Spiel überhaupt kein Zeitproblem.
Nee,
gar nicht. Und von daher besteht gar kein Druck, das was jetzt sofort machen müssen. Das Schöne ist, wenn man sich jetzt sofort an die Arbeit macht, kann man schon entsprechend angenehme Erfahrungen machen. Also diese weite Erfahrung und dieser Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Ne? Da lohnt sich dann schon alsbald mal loszuexperimentieren.
Auf jeden Fall. Ja. Und das Schöne ist auch, es wird auch, das meine ich, auch sofort belohnt. Ja? Also auch wenn man prematur drin, jetzt klappere ich auch was nach, aber
zitieren ist ja nochmal was Gutes. Wir bereichern uns ja auch dagegen.
Die schreibt in einem ihrer Bücher Reversing the Wheel of Samsara. Ne? Sie ist ja eine absolute Buddhistin und so weiter und deswegen Samsara, Rat des Leids und so. Und sie schreibt eben darüber, dass man es umdrehen kann, in die andere Richtung drehen. Und eben statt immer nur Nein und abwärts zu machen, einfach mal Ja sagen zu machen. Und ich habe das bei mir selbst erfahren und ich sehe es auch bei anderen Leuten, die ich begleite. Das wird sofort gelohnt. Sofort. Nicht in 2 Tagen, nicht in 2 Stunden, sondern augenblicklich. In dem Moment, wo man anfängt, Ja zu sagen. Und es ist nicht positiv denken. Das ist wieder.
Also angenommen, ich habe jetzt meine Arbeitsstelle verloren.
Ja. Ja. Dann schauen, wozu, was soll ich hier lernen? Was soll ich lernen und auch wissen, es könnte für was gut sein. Ich war früher Tänzerin, dann ist mein Kreuzband gerissen, von einem Schlag auf den anderen war alles vorbei. Ich habe gedacht, das ist wirklich die größte Katastrophe. Und rückblickend war es das Allerbeste, was mir je passieren konnte. Ich würde ziemlich sicher nicht jetzt hier sitzen, wäre das nicht passiert. Und das, wenn mir das damals jemand erzählt hätte, den wäre ich wahrscheinlich mit dem nackten Arsch ins Gesicht gekommen. Ja? Also, das kann für gar nichts gut sein, das ist einfach nur Scheiße. Wobei auch da überhaupt nichts verkehrt daran ist. Man kann auch einfach mal was nur scheiße finden. Das ist ja auch total okay. Auch dann ist das halt auch so.
Und es ist mit drin im Gesamterleben. Ja. Und es geht danach weiter, weil es ist, ist nicht End of Story. Ne?
Es geht weiter.
Hinterm Horizont geht es weiter.
Ja. Ja, und auch nach dem tollen Tor geht es weiter. Und wer behauptet, weil ich habe jetzt die vollständige Realisation von was auch immer erreicht und du bist dann ja dann auch so lustige, so, oder manche zumindest, nicht alle, aber so lustige Erleuchtungsstufen und so ein Kram. Und ein Stufensystem heißt ja dann auch, es gibt auch eine Endstufe. Also aus meinem Empfinden zumindest, es geht immer weiter, das kann sich immer noch weiter vertiefen, das hört auch nie auf. Also vielleicht mit dem physischen Tod auch, aber danach kommt ja wahrscheinlich dann irgendwas.
Ja, jetzt wird es langsam mein Akku auf.
Ja.
Aber ich, wenn ich jetzt diesen frischen Zugang erfahren möchte oder vielleicht zusammen mit dir mal ausprobieren möchte, die Erfahrung machen, wo finde ich dich da im Internet? Du hast eine Webpräsenz, die heißt?
Die heißt egobuster.net.
Egobuster.net.
Ja, oder komplizierter egobuster.jindo.com, aber über egobuster.net kommt man auch also auf dieselbe Seite. Gibt es auch noch in der englischen Version, die ist nicht ganz so, hier sind nicht ganz so viele Texte drin. Aber da stehen auch Angebote von mir drin, da gibt es auch ein Kontaktformular, eine Kommentarfunktion, wo man auch in Kontakt treten kann, gerne. Bei Facebook gibt es auch eine Facebook-Page namens Egobuster, da findet man mich auch.
Und was wirklich auch toll war unter den vielen verschiedenen, also wie so ein Blumenbouquet der Lehrer, und jeder hat ja auch so einen eigenen Flavor, so einen eigenen Geschmack, hast du einen ganzen dezidierten Geschmack auch, und das wird auch gehört, das ist auch eine junge, neue Stimme, die da vielleicht ein Publikum anspricht, das sonst von diesen heiligen Texten oder von diesen wirklich traditionsreichen Wegen nicht so angesprochen ist.
Ja,
also das ist die Riesenchance, weil es soll ja nicht mit der alten Generation enden, es muss ja man sich ja wünschen, weitere Kreise zieht. Ne?
Ja, das hat mich auch unheimlich gefreut, oder das war für mich auch die allergrößte Überraschung eigentlich jetzt hier war, dass ich da ja sozusagen offene Türen eingeladen habe. Das war für mich das allergrößte Geschenk, dass es auf so eine positive Resonanz gestoßen ist, wo ich schon durchaus auch für möglich gehalten hätte, dass die Leute da sind.
Ja, die waren ganz offen, ohne allzu viele feste Vorstellungen unterwegs. Das hilft.
Sehr schön.
Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Dasein, für dein Wirken, für deine Farbe und deinen Geschmack. Und yay.
Danke für das Gespräch.
Ja, danke dir.